Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim letzten Rabe Info im Jahr 2011 auf Radio Bern. Heute gehen wir diesen Fragen nach. Ginge es denen besser, denen es gut geht, wenn es denen besser ginge, denen es schlecht geht? Der Sozialalmanach 2012 zeigt eine wachsende Schere zwischen Arm und Reich. Kann eine Gedenkstätte in einem ehemaligen Foltergefängnis den Opfern helfen, das Geschehene zu verarbeiten? Ein Besuch im argentinischen Gefängnismuseum La Perla. Und sind die arabischen Rapper verantwortlich dafür, dass die arabische Welt heute nicht mehr das ist, was sie noch vor einem Jahr war? Betrachtungen über Hip-Hop und die Revolutionen. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Gestern starben im Irak 60 Menschen bei Bombenanschlägen. Die Ansicht, dass das Land nach dem Abzug der Amerikaner alles andere als befriedet ist, wird damit bekräftigt. Letztes Wochenende hatten die letzten amerikanischen Soldaten das Land offiziell verlassen. Innert kürzester Zeit scheinen sich die Gräben der verschiedenen Volksgruppen wieder zu öffnen. Insbesondere die Rivalität der schiitischen und der sunnitischen Gemeinschaft könnte das Land in einen weiteren Bürgerkrieg stürzen. Seit Tagen bekämpfen sich schiitische und sunnitische Spitzenpolitiker verbal, das, obwohl sie eigentlich eine gemeinsame Regierungskoalition führen. Gewisse Beobachter gehen davon aus, dass sich der Irak spalten könnte. Gewisse Regionen haben sich jetzt schon als autonom erklärt. Die Lösung der Probleme brächte das aber nicht. In einem großen Teil des Landes leben die verschiedenen Bevölkerungsgruppen nämlich dicht neben und miteinander. Die Situation in Syrien bleibt vertrackt. Trotz UNO-Schätzungen, dass seit März über 5000 Menschen getötet wurden, will der Sicherheitsrat keine Resolution verabschieden. Die Vetomächte China und Russland verhindern im Moment, dass das Regime von Bashar al-Assad verurteilt wird. Immerhin hat Russland letzte Woche einen eigenen Resolutionsentwurf präsentiert, den westlichen Staaten ging dieser allerdings zu wenig weit. Die Schweizer Flüchtlingshilfe protestiert gerade wegen der Situation in Syrien gegen einen Entscheid des Ständerates. In der Wintersession hatte dieser nämlich beschlossen, dass Kriegsdienstverweigerung nicht mehr als Asylgrund anerkannt wird. In Syrien sind in diesem Jahr mehrere hundert Personen hingerichtet worden, weil sie desertiert waren. Der Entscheid des Ständerates ist jedoch noch nicht definitiv. Voraussichtlich in der nächsten Session muss sich noch der Nationalrat dem Thema widmen. Die Schweiz hat ein neues umweltfreundliches Klimagesetz. Der Nationalrat hat heute am letzten Sessionstag mit großer Mehrheit das neue Klimagesetz verabschiedet. Die Emissionen von CO2 sollen bis im Jahr 2020 um 20% gesenkt werden. Es gibt aber keine Treibstoffabgabe, das heißt, der Verkehr wird nicht direkt zusätzlich belastet. Der Berner Regierungsrat hat eine neue Grundlage für eine zeitgemäße Suchthilfe verabschiedet. Das heißt, alle 4 Jahre soll die Suchthilfe überprüft werden. So soll die Hilfe für Menschen mit Suchtproblemen immer wieder der Zeit angepasst werden. Zudem sollen die Angebote besser gebündelt werden. Damit will die Berner Regierung unter anderem Kosten einsparen. Das Suchthilfekonzept wird vom Grossen Rat in der kommenden Märzsession behandelt. Wir kommen noch zum Wetter. Heute bleibt es bei wechselnder Bewölkung trocken. Am Nachmittag kann sich auch mal die Sonne zeigen. Die Temperaturen betragen höchstens 8 Grad. Morgen, Heiligabend, sinkt das Thermometer auf 4 Grad. Der Tag beginnt regnerisch. Am Mittag kann auch ein wenig Schnee fallen. Im Laufe des Nachmittags löst sich die Wolkendecke dann langsam auf. Am Weihnachtstag ist mit sonnigem Wetter und Temperaturen bis 4 Grad zu rechnen. Auch die nächste Woche beginnt voraussichtlich freundlich mit viel Sonne.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Hintergrundbeitrag. In jeder Schweizer Schulklasse sitzen zwei Kinder, die von Armut betroffen sind. Und die Schere zwischen Arm und Reich wird auch in der Schweiz immer grösser. Das sind die beiden Kernaussagen im neuen Sozialalmanach der Schweizer Hilfsorganisation Caritas. Das sozialpolitische Jahrbuch erscheint seit 14 Jahren. Der aktuelle Band beschäftigt sich mit den Jahren 2010 und 2011. Cheyenne McKay hat die Details.
Denen, wo's gut geht, ging's besser, ging's denen besser, wo's weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, wo's gut geht.
Dieses Lied sang der Berner Liedermacher Manni Matter bereits vor 40 Jahren. Doch viel scheint sich seither nicht verändert zu haben. In den letzten beiden Jahren sei die Schere zwischen Arm und Reich immer größer geworden. Das bestätigen verschiedene Datenquellen, wie etwa Zahlen des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und des Bundesamtes für Statistik, sagte Regula Häckli von Caritas Schweiz.
Man sieht es auch in der Lohnentwicklung, dass die hohen Löhne in den letzten Jahren ungefähr um 10% gestiegen sind, während die tiefen und mittleren Löhne nur um 2-3% zugenommen haben. Die Kaufkraft von den tiefen und mittleren Löhnen hat in den letzten 20 Jahren massiv abgenommen. Das ist ein von den großen Beobachtungen, die wir in diesem Sozialalmanach festhalten. Was auch wichtig ist, ist zur Armutsgefährdung in der Schweiz, dass ungefähr jede 10. Person in der Schweiz von Armut betroffen ist.
Der Begriff Armut steht jeweils im Verhältnis des Lebensstandards der Region, in der man lebt. Es gibt also keine Zahl, an der man Armut festmachen kann. Armut sieht in jedem Land anders aus.
Personen sind dann von Armut betroffen, wenn sie über so geringe Mittel verfügen, dass sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in ihrer Gesellschaft als Minimum annehmbar ist. Das heißt schon, es geht schon ums Minimum. Also wenn man nicht das Minimum hat, das man eigentlich in einer Gesellschaft für angemessen hält, dann ist man arm.
In der Schweiz ist jede 10. Person von Armut betroffen. Und der Sozialalmanach von Caritas zeigt auf, dass in jeder Schweizer Schulklasse zwei Kinder sitzen, die in einer armen Familie leben. Auf diese Situation will Caritas aufmerksam machen und hat darum den Schwerpunkt der Publikation dem Thema arme Kinder gewidmet.
Kinder, die in armutsbetroffenen Familien aufwachsen, haben ein großes Risiko, als Erwachsene selber wieder von Armut betroffen zu werden. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese sogenannte Vererbung von Armut aufzubrechen. Es hat auch damit zu tun, dass es eben sehr wenige Daten dazu in der Schweiz gibt, dass man eigentlich wenig auch von diesen Kindern und über diese Kinder weiß. In der Schweiz ist die Familienpolitik relativ schwach ausgeprägt und daher besteht ein großes Potenzial, um eben zur Armutsverhinderung beizutragen.
Das heißt, Caritas fordert die Politik auf, zu handeln. Deshalb hat sie die Kampagne Armut halbieren lanciert. Diese fordert, dass Bund, Kantone und Gemeinden die Armut in der Schweiz bis im Jahre 2020 halbieren. Sie sollen Armut erkennen und dokumentieren.
Die Probleme beschreiben, um darauf aufbauend Strategien zu entwickeln. Wichtig ist es, dass es mehr Angebote gibt für die berufliche und soziale Integration, dass Verantwortung übernommen wird, auch in der Wirtschaft, um Menschen, die vielleicht etwas weniger leistungsfähig sind, auch eine Erwerbsmöglichkeit zu bieten. Und es geht um Bildungspolitik. Es ist ganz wichtig, dass alle eine Ausbildung machen können und dass eben ein Abschluss auf Sekundarniveau 2, also eine berufliche Ausbildung, auch unabhängig vom Alter möglich ist.
Im Sozialalmanach der Caritas finden sich verschiedene Texte von Expertinnen und Experten aus Politik und Wissenschaft und von Armutsbetroffenen. Sie diskutieren Lösungsvorschläge, wie man die Armut in der Schweiz halbieren kann.
Denen, wo's gut geht, ging's denen besser, wo's weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, wo's gut geht.
drum geht, wenn ich, für dass es denen besser geht, wo's weniger gut geht. Und drum geht so denen nicht besser, wo's gut geht.
Der Sozialalmanach 2012 der Entwicklungsorganisation Caritas ist soeben erschienen. Informationen dazu gibt es online unter www.caritas.ch.
95,6 Rabe Info.
Auf dem Gelände des früheren geheimen Gefangenen- und Folterlagers La Perla bei Córdoba, Argentinien, wurden 2007 eine Gedenkstätte, ein Ort der Erinnerung, eingerichtet. Hier, wo in den 70er Jahren während der Militärdiktatur über 2000 Menschen umgebracht wurden, hier, wo zahlreiche Menschen verschwunden sind, werden heute die Ereignisse im Lager und die Prozesse gegen die Folterer und damaligen Verantwortlichen dokumentiert. In La Perla war auch Juana del Carmen Avedaño ermordet worden. Ihre Mutter, die 79-jährige Pituca, hat die Gedenkstätte besucht und hier endgültig realisiert, dass ihre Tochter tot ist. Unsere Kolleginnen vom lateinamerikanischen Nachrichtendienst ONDA haben die Gedenkstätte gemeinsam mit Pituca besucht.
La Perla liegt etwa eine halbe Autostunde entfernt von Córdoba, der zweitgrößten Stadt Argentiniens. An der Autobahn ist die Ausfahrt zur Erinnerungsstätte auch mit Ex Centro Clandestino La Perla beschildert. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln hierher zu kommen, ist allerdings ein kleines Abenteuer. Langstreckenbusse dürfen an der Autobahnabfahrt nicht mehr halten, lokale Busse zur Gedenkstätte gibt es nicht. Der Bus Richtung Malagueño hält im Ort La Perla. Von dort müssen Besucher die Autobahn überqueren und 2 Kilometer auf einem schmalen Sträßchen durch Felder und Wiesen laufen. Um dann zu einem Monument zu kommen, das von einem etwas finster dreinblickenden bewaffneten Polizisten in blauer Uniform bewacht wird. Auf diesem Gelände befand sich das geheime Gefangenenlager La Perla, steht auf dem Monument, und Memoria, Verdad, Justicia, Erinnerung, Wahrheit, Gerechtigkeit. Dann folgt nochmal ein halber Kilometer Weg, scheinbar idyllisch, ein wahres Vogelparadies. Unzählige Papageien zwitschern und schwirren hier herum, Grillen zirpen, der Wind weht durch Pappeln, Weiden, Eukalyptusbäume. Und zugleich ist es doch etwas unheimlich. Der Weg führt bis zu einem Militärposten, einer von einem Soldaten bewachten Tordurchfahrt. Hier nun beginnt das Gelände der Gedenkstätte La Perla. Eine Mitarbeiterin gibt Besuchern erste Informationen.
Lo que nosotros conservamos como espacio de memoria es lo que llamamos el casco histórico.
Als Erinnerungsstätte haben wir den historischen Kern bewahrt. Alles zu meiner Rechten gehört dazu.
Bis 2007 war das ganze Lagergelände Militärgebiet. Heute gehören nur noch die angrenzenden Grundstücke der Armee.
Am Anfang war dieses Nebeneinander sehr schwierig. Wenn zum Beispiel ein Angehöriger von Verschwundenen kam oder auch andere Leute und da unten machten die Soldaten ihre Übungen. Stell dir das vor. So eine Situation ist sehr schockierend für einen Überlebenden oder Familienangehörigen. Da mussten wir viel mit den Militärs diskutieren und einen Kompromiss aushandeln. Jetzt ist es etwas ruhiger hier. Aber von dem Gebiet weiter hinten hört man immer noch Explosionen und Schüsse, die hier widerhallen. Inzwischen wird auch diskutiert, auf dem Gelände einen Park der Erinnerung oder einen Wald als Naturschutzgebiet anzulegen. Das Gebiet ist groß, etwa 16.000 Hektar und reich an Flora und Fauna. Das ist auch für Córdoba ein interessantes Projekt, als grüne Lunge der Stadt.
In einem Raum sind einige persönliche Gegenstände der Gefangenen oder Ermordeten ausgestellt, die jemand aus dem Lager mitnehmen und dadurch retten konnte. Sie erzählen Geschichte. So auch ein Stoffbeutel, den Juana del Carmen hier während ihrer Gefangenschaft genäht hat. Ami und Emi, die Spitznamen ihrer Kinder, hatte sie darauf gestickt. Als Pituca diesen Beutel bei ihrem Besuch in La Perla sah, da erst konnte sie weinen. Sie weinte bis zur Erschöpfung, bis sie nicht mehr konnte. Sie wusste nicht, wie ihr geschah, aber danach war sie erleichtert.
Zu wissen, was passiert ist, ist wichtig. Bis dahin hatte ich immer noch die Hoffnung, dass sie wieder auftauchen könnte. Denn die Leute sagten, sie hätten sich versteckt. Aber dann wurde mir klar, dass sie tatsächlich gestorben war.
Sie hörten eine gekürzte Fassung des Berichts über das ehemalige Gefangenen- und Folterlager La Perla in Argentinien. Den ganzen Beitrag gibt es online auf der Webseite des lateinamerikanischen Nachrichtendienstes ONDA. Den Link dazu gibt es auf der Rabe-Infoseite auf www.rabe.ch.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zum letzten Rabe-Info-Beitrag in diesem Jahr. 2011, das kann mit großer Sicherheit gesagt werden, wird als Jahrzahl in die Geschichte eingehen. Wie 1968 in Westeuropa oder 1989 in Osteuropa wurde das Jahr von Volksaufständen sondergleichen geprägt. In Tunesien, Ägypten, Libyen und Jemen mussten Herrscher, die jahrzehntelang an der Macht waren, gehen. Oder wurden gewaltsam vertrieben. Andernorts, zum Beispiel in Syrien, halten sich die Herrscher nur mit Mühe noch an der Macht. Die arabische Welt hat sich innert kürzester Zeit wenigstens an der Oberfläche verändert. Mitgeholfen, die vor allem jungen Revolutionäre zu bewegen, haben Social Media Internetplattformen wie Twitter, Facebook oder YouTube. Den Soundtrack zur Revolution lieferte vielerorts Hip-Hop. Ich habe mit dem amerikanischen Hip-Hop-Journalisten und Filmemacher Jackson Allers gesprochen. Seit 20 Jahren arbeitet er im Hip-Hop-Geschäft. Seit 5 Jahren lebt er in der libanesischen Hauptstadt Beirut und berichtet über Musik aus der arabischen Welt.
يلا في البداية كنت واخد المزيكا من هواية لحد ما اكتشفت الموهبة جوايا كلامي مراية لأحداث عشتها بدأت على قدي من وقتها وانا بعلى في المستوى فوق.
Der ägyptische Hip-Hopper Deeb rappt über seine Beziehungen zum Mikrofon. Er betreibt das, was im Mubarak-Regime stark eingeschränkt war, freie Meinungsäußerung. Der Song erschien nur wenige Tage vor dem Ausbruch der Revolution in Ägypten. Die Frage stellt sich, waren die Rapper die Motoren hinter den Revolutionen im arabischen Raum? Jackson Allers verfolgt seit Jahren das Geschehen in der arabischen Hip-Hop-Szene. Für ihn ist nicht klar, was zuerst da war, die Revolution oder der gerappte Aufruf zum Aufstand. Klar ist für ihn, das Jahr 2011 war auch für die arabische Hip-Hopper ein historisches Jahr.
Never before had they been in so many taxis, jeeps, you know, minibuses.
Noch nie zuvor waren sie in so vielen Taxis, Jeeps und Minibussen und auf Handys zu hören. Das gab's noch nie. Das war ein großer Beitrag an die Revolution, an die Revolutionen. Sehr bedeutend ist es, dass Hip-Hop von dieser Dynamik gewonnen hat. Hip-Hop hat es geschafft, das Inseldasein im Untergrund zu verlassen. Rap hat sich in die Herzen und Köpfe der Durchschnittsmenschen gespielt. Menschen, die arabischen Hip-Hop nie zuvor als Teil ihres musikalischen Kulturerbes betrachteten. Ich bin der Meinung, das Jahr 2011 war die Geburt der arabischen Hip-Hop-Bewegung als Bewegung an sich.
I think this year, in all honesty, was the birth of the Arab Hip-Hop Movement as a movement.
In den arabischen Ländern, wo die Herrscher gehen mussten, sind viele Jugendliche frustriert. Den radikalen Umbruch, für den sie gekämpft haben, ist noch lange nicht erreicht. Die Situation ist vielerorts alles andere als stabil. Trotzdem, der Hip-Hop-Journalist Jackson Allers ist davon überzeugt, dass sich die Situation für die Hip-Hop-Szene merklich verbessert hat. Obwohl der Kampf für mehr Freiheit noch lange nicht abgeschlossen ist.
Freedom of speech is definitely something that's opened up more after these revolutions and thus.
Die Meinungsfreiheit hat sich vergrößert, sicher nach diesen Revolutionen. Die Rapper fahren fort, ihre Meinungen zu verbreiten. Ich war vor ein paar Wochen in Kairo. Die wohl bedeutendste Hip-Hop-Veranstaltung in der arabischen Welt sollte stattfinden. 10 der wichtigsten arabischen Rapper kamen auf einer Bühne zusammen. Das Innenministerium ließ die Veranstaltung platzen, wegen fehlenden Bewilligungen. Ein Vorwand, der zeigt, wie angeschlagen das Innenministerium ist. Und auf klassische Hip-Hop-Manier reorganisierten die Veranstalter das Konzert. Sie veranstalteten das Konzert trotzdem, anderswo, in einem Kunstraum in der Altstadt von Kairo.
Die Situation von Jugendlichen in der arabischen Welt widerspiegelt sich in der Hip-Hop-Welt. Dort, wo nach den Revolutionen bereits Wahlen stattgefunden haben, zeichnet sich ein Erfolg von islamistischen Parteien ab. Bedeutet dies, dass auch in der Hip-Hop-Szene eine Islamisierung stattfinden könnte?
Simply because already I've had issues with shows that I've helped to organize in, let's say, Palestinian camps where he had the ultra-religious.
Ich selber habe Konzerte in palästinensischen Flüchtlingslagern organisiert. Dort hatte ich Probleme mit Ultrareligiösen, mit islamistischen Elementen. Diese protestieren, weil Beats, Rhythmus und Melodien als Haram gelten, als verboten und gotteslästerlich. Ich glaube nicht, dass es strikt islamistische Rapper geben wird. Sicher wird es Rapper geben, die gewisse islamistische Inhalte verbreiten wollen. Es könnte auch zu Streitigkeiten zwischen religiösen und säkularen Rappen kommen. Ich behaupte jedoch, die meisten Rapper in der arabischen Welt wollen nichts mit Religion zu tun haben. Falls es ultrareligiöse Rapper geben sollte, müssen sie halt ihre Skills, ihr Können beweisen. Dann müssen sie in sogenannten Battles zeigen, was sie drauf haben, also in Rap-Wettstreit gegen weniger religiöse Rapper.
And those who would be ultra-religious, then those ultra-religious cats are going to have to put their skills up in battles against people that aren't.
Die Gefahr besteht, dass nicht jede Revolution, die im vergangenen Jahr im arabischen Raum angezettelt wurde, überlebt. Überleben wird aber sicher die Dynamik, die 2011 in die arabische Hip-Hop-Bewegung gekommen ist. Gut möglich auch, dass arabischer Rap, wie zum Beispiel die Musik von den Palästinensern Ramallah Underground, die westlichen Radiostationen vermehrt erobern wird.
نازل بلعب في الريموت بدي يعرف ايش عدد الموت هون مش سامع ولا الصوت اتس التليفون اسأل لانه ولا حد سائل سواء سياسي او دبلوماسي قاعدين على هالكراسي وبتحدثوا بروحوا بحطوا روسهم وبتمددوا والبيوت في لبنان وغزة عم بتهدفوا اجا الوقت نرفع بابوس لكل العالم لانه راح يضلوا يحكوا امرهم.
Der Filmemacher und Journalist Jackson Allers wird Mitte Januar in Bern sein. Das Kino in der Reitschule zeigt seinen Film Life from the BBC, ein Dokumentarfilm über Rapper in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon. Einen Link zum Blog von Jackson Allers gibt es wie immer auf www.rabe.ch unter der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, dem 23. Dezember. Sie hörten einen Beitrag vom lateinamerikanischen Nachrichtendienst ONDA, von Michael Spahr und zum letzten Mal von Cheyenne Mackay. Cheyenne verlässt das Info nach 8 Jahren. Wir möchten ihr an dieser Stelle ganz herzlich danken. Neu im Januar wird Benedikt Bachmann in der Inforedaktion arbeiten. Die Leitung der Redaktion übernimmt Wilma Rall. Das Info macht 2 Wochen Pause. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie am Montag, dem 9. Januar. Dann wird die Stimme von Cheyenne Mackay noch einmal zu hören sein. Sie ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Merci fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch nächstes Jahr wieder dabei. Wir wünschen euch ganz schöne Festtage und einen guten Rutsch.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.